predige heute Morgen weiter über den Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 2 bis 9. Philipper 4, 2 bis 9. Schreibt der Paulus, die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, du echter Syzygus, nimm dich ihrer an, die mit mir im Evangelium gekämpft haben, zugleich mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich sagen, freut euch. Lasst eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, allem, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dem denket nach. Was ihr auch gelernt und überkommen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Meine Einstiegsfrage: Sind Sie geborene Entdecker, Leute, die gerne Dinge erforschen? Ich erinnere mich auch an eine Freizeit, allerdings mit Teenagern. Da hatten wir so einen jungen Mann, der gerne Dinge auseinandergeschraubt hat. Fotoapparate, Musikinstrumente. Leider bekam er sie nicht immer wieder zusammen. Er hatte aber immerhin Entdeckerfreude. Ich nehme an, inzwischen ist er Ingenieur geworden, dass er das besser schafft als früher. Die Frage ist, was haben Sie entdeckt in Ihrem Leben an Lebensqualität, aber vor allen Dingen, was haben Sie entdeckt an und in Jesus? Der Paulus schreibt hier zweimal von der Formulierung im Herrn und einmal in Christus. Was haben Sie entdeckt, nicht nur von Jesus, sondern von Ihrem Leben in Jesus und mit ihm? Sind Sie da auch fündig geworden oder stehen Sie noch davor oder ganz am Anfang? Hier werden zwei Frauen ermahnt, einen Streit zu überwinden. Stellen Sie sich vor, da würde ein Brief an die Gemeinde in Obertshausen geschrieben und dann stünde da Ihr Name drin. Und sagen Sie, legen Sie mal dieses Problem bei mit der Frau so und so. Etwas peinlich, namentlich erwähnt zu werden für die ganze Geschichte. Aber vielleicht doch hilfreich. Die beiden Frauen sollen ihren Streit überwinden im Herrn. Also nicht dadurch, dass einer Sieger wird und der andere Verlierer ist oder dass einer die Bedingungen des anderen akzeptiert, sondern sie sollen in Jesus entdecken, dass sie eigentlich in ihm schon eins sind. Denn das Tolle an Christen ist ja, dass Christus in jedem Christen derselbe ist. Wenn Christus in ihrem Leben ist, ist er genau derselbe wie in meinem Leben. Auch wenn durch unsere Lebensumstände sich das vielleicht ein bisschen anders ausdrückt. Streit überwinden, gleichgesinnt zu sein, das ist sicher ganz interessant. Ich nehme an, die Älteren unter uns, zu denen ich mich dann also auch zähle, haben gerne früher mal diesen Film gesehen, Die Brücke am Quai. Und haben vielleicht noch diese nette Marschmelodie im Kopf, die man so gut pfeifen kann, wo englische Kriegsgefangene in Japan eine Eisenbahnbrücke aufgebaut haben. Und als sie fertig waren, hat ein englischer Sabotagetrupp sie wieder in die Luft gesprengt. Das war dieser Film, sehr spannend und schön. Was man in dem Film nicht sah, waren die Bedingungen in diesem Gefangenenlager. Die waren nämlich unter aller Sau. Das heißt, die Japaner haben die Kriegsgefangenen hart und brutal behandelt, ganz wenig zu essen gegeben, sodass jedes Mal, wenn Essensausgabe war, sich die Gefangenen geschlagen haben um das Essen. Und da waren auch Christen dabei, die schämten sich und sagten, was, wir sind eigentlich echte Christen, wir haben Jesus lieb und wir prügeln uns hier gemeinsam mit unseren Kameraden um das Essen und die Japaner grinsen und gucken zu. Das ist unwürdig. Und dann haben einige Christen aufgehört, sich zu prügeln, damit bekamen sie natürlich weniger zu essen. Und sie haben von dem wenigen Essen dann noch an die abgegeben, die sich gar nicht prügeln konnten, die nämlich krank in ihrem Zelt lagen. Und nach schämte sich das ganze Lager. Keiner wollte sich mehr prügeln. Und sie haben ihr Essen ganz sinnvoll verteilt. Und in diesem Lager sind ganz viele Soldaten zum Glauben an Jesus gekommen, weil sie in dem Leben von einigen entdeckt haben, dass Jesus wirklich Leben verändert. Das war die Brücke am Quai, aber die Brücke zu Gott hin gebaut. Und die wurde dann zum Glück nicht mehr abgerissen in den Herzen. Ja, dann geht es hier mit einer Ermahnung weiter. Freut euch im Herrn alle Zeit. Vorher heißt es aber, dass die Namen der Mitarbeiter im Buch des Lebens stehen. Es wäre ja interessant rauszukriegen, in welchen Büchern alle ihre Namen drinstehen. Hier beim Standesamt und im Geburtsort und was weiß ich, wo überall, auch in Kirchenbüchern. Aber die Frage ist, stehen die auch im Buch des Lebens? Ich habe in Heidelberg studiert und wohnte in der Altstadt, in dem Haus, wo der Friedrich Ebert geboren wurde. Das heißt, er wurde im Hinterhaus geboren, ich lebte im Vorderhaus und ging dann durch so eine Altstadtgasse zur Universität und an einem ganz kleinen Häuschen vorbei und da stand in dem Fenster eine merkwürdige Liste. Da stand, unsere Namen sind im Himmel geschrieben, Doppelpunkt, und dann kamen ganz viele Namen. Am Anfang fand ich das ein bisschen arrogant, sowas in ein Fenster zu hängen. Es war das Haus der Heilsarmeen, das waren ihre Mitarbeiter. Und dachte ich, gut, ist vielleicht nicht der Stil, den ich gerade pflegen würde, aber eigentlich haben die Leute ja recht. Ihre Namen sind im Himmel geschrieben, wenn Jesus in ihrem Herzen wohnt. Und jetzt meine ganz naive Frage an Sie, glauben Sie, dass Ihr Name mit auf dieser Liste stünde, dass Ihr Name im Himmel geschrieben ist, weil Jesus in Ihrem Herzen wohnt? Der Paulus schreibt diesen Leuten, freut euch im Herrn alle Zeit. Sie müssen sich vorstellen, der Paulus war in Rom, er lebte in einer kleinen Privatwohnung, aber er war jeden Tag und jede Nacht angekettet an einen Soldaten. Er war nämlich ein Gefangener. Also äußerlich wenig Grund zur Freude. Was er zu essen bekam, weiß ich nicht. Aber er sagt ja nicht, freut euch in den Umständen, sondern freut euch im Herrn alle Zeit. Und Freude und Spaß sind zwei Paar Schuhe. Manche Leute sind sehr spaßig und tief im Herzen traurig. Und manche wirken vielleicht sehr ernst, aber haben doch eine Freude, die einfach von Jesus kommt. In dem sogenannten Sportstudio war mal ein berühmter Fußballer zu Gast. Einige kennen ihn noch, Jorginho, ein Brasilianer, der fantastisch spielte und den Fairplay-Preis bekam. Ein Reporter sagte, wir haben ja gehört, dass Sie irgendwie so, sagen wir mal, gläubig sind, fromm, wie auch immer man das nennen soll. Sagen Sie, haben Sie denn noch Spaß im Leben? Und der Jorginho sagte, wissen Sie, der Spaß hat eigentlich erst angefangen mit Jesus. Vorher habe ich meine Frau eigentlich nur betrogen, der Alkohol spielt eine gewisse Rolle. Jetzt habe ich eine glückliche Ehe, bin Vater eines Kindes. Ich kann mit Freunden zusammen die Bibel lesen. Ich habe mich eigentlich noch nie so gefreut wie jetzt. Aber ganz interessant, die Meinung, macht denn das Leben mit Jesus noch Spaß? Oder verdirbt er einem nicht alle Freuden im Leben? Und alles, was attraktiv ist, ist so ein bisschen schlüpfrig und vielleicht dann nicht mehr ganz erlaubt. Er sagte, es macht jetzt erst recht Freude. Freut euch im Herrn alle Zeit. Lasst eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Klar, jemand, der Freude hat, ist nicht aggressiv. Oder versuchen Sie mal jemanden, der sich so richtig freut, aggressiv zu machen. Den müssen Sie erstmal aufheizen, damit er so langsam in Stimmung kommt und dann vielleicht aggressiv wird. Jemand, der glücklich ist, ist zufrieden. Und kann seine Freundlichkeit abstrahlen, so wie warme Steine, wenn die Sonne lange drauf schien, sie noch stundenlang die Wärme dieser Sonne abstrahlt. Und das wäre schön, wenn wir das ein Stück weit tun. Lasst eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Das heißt, strahlt das ab, was euch Jesus bedeutet. Gebt das weiter. Und dann heißt es, der Herr ist nahe. Sehr interessant, der Herr ist nahe, was bedeutet das? Vorhin haben wir gesungen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, Jesus ist heute Morgen hier unter uns. Insofern ganz nah, ist aber auch immer dort nah, wo gebetet wird. Psalm 145, Vers 18, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn mit Ernst anrufen. Wenn Sie also die Nähe Gottes suchen, seien Sie ein Beter. Wer betend vorwärts geht, muss nicht zurückweichen im Leben. Wobei das nicht heißt, dass sein Weg einfach wäre. In der Bibel steht nie, dass Christen einen leichten Weg haben, dass das so eine Art Panoramaweg wäre, immer auf gleicher Höhe, im Hintergrund Wald, vorne eine Wiese, die Sonne scheint, Vögel zwitschern. Das gibt es ganz, ganz selten. Aber wichtig ist zu wissen, ich bin auf dem richtigen Weg und Gott ist mir nahe. Schönen Vers, den Sie vielleicht kennen, Psalm 139, Vers 5, ermutigend. Von allen Seiten umgibst du mich und hast deine Hand auf mich gelegt. Ein Bild absoluter Nähe, von allen Seiten umgibst du mich und hast deine Hand auf mich gelegt. Der Herr ist nah, natürlich auch nah in dem Sinne, dass er wiederkommen wird und dann die Weltgeschichte verändert und durch ein Gericht Gottes in ein Friedensreich Gottes hinüberleitet. von dem Hitler immer sprach, das sogenannte tausendjährige Reich, steht in der Offenbarung, wird dann aber von ihm als Messias kommen, wenn er wirklich da ist. Sorget euch um nichts, das ist ja eine maßlose Herausforderung. Ich weiß nicht, wie viele Sorgen Sie heute Morgen schon im Kopf hatten oder haben. Sie kennen vielleicht diesen netten Schlager, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wieder da? So die Morgenmelodie beim Aufstehen. Warum sorgen sich Menschen gerne? Auch wenn es ihnen überhaupt keinen Spaß macht, ist das fast die Lieblingsbeschäftigung. Ich denke, das hängt mit 1. Mose 3 zusammen, dem sogenannten Sündenfall im Garten Eden, wo es heißt von der Schlange, die sagt, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das heißt, Gott ist jemand, der die Welt trägt und der dann entscheidet, was richtig ist. Und ich denke, die Sorgen fangen damit an, dass jemand denkt, ich bin für meine Welt alleine verantwortlich. Ich muss meine Welt selber tragen und sehe meine Unzulänglichkeit und von daher kommen die Sorgen. Wie sieht es aus, wenn Sie die griechischen Heldensagen gelesen haben? Da gab es einen Halbgott, der hieß Atlas. Und dieser arme Kerl musste die Weltkugel tragen und stöhnte jeden Tag. Es gibt viele Atlas-Menschen und auch viele Atlas-Christen, wobei ich mich davon nicht ausnehme, Leute, die immer wieder stöhnen, was sie alles zu tragen haben. Die ganze Welt ruht auf ihrer Schulter, die ganze Verantwortung für ihre Familie, für ihre Firma, für was auch immer alles. Und in Jesaja 9, Vers 6 heißt es, von dem kommenden Messias, der ja inzwischen gekommen ist, die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Das heißt, er nimmt sozusagen diesem Atlas seine Last ab und sagt, lass mich doch mal die Welt tragen, deine Welt würde ich gerne übernehmen und auch die Verantwortung tragen. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Das heißt, gebt alles weiter an ihn, damit sind nicht alle Probleme gelöst, aber sie sind weitergegeben. An der Stelle ist natürlich die Frage, was sind Sie für ein Beter? Ein Drachenbeter, ein Fußballbeter, ein Beamtenbeter? Ein Drachenbeter ist einer, der seinen Gebetsdrachen steigen lässt. Lieber Gott, da siehst du mein Problem, ich bringe das jetzt in deine Gegenwart. Vielen Dank, dass du mich ermutigst. Und wenn er fertig ist mit Beten, zieht er den Drachen wieder ein und nimmt ihn wieder mit nach Hause. Er hatte ihn vorübergehend mal Gott präsentiert. Ein Fußballbeter ist so ähnlich wie ein Beamtenbeter. Ein Freund im Studium war Finanzbeamter gewesen, er Theologie studierte und heute Professor für Wirtschaft ist. Er sagte, unser Lieblingsstempel im Finanzamt war, wenn ein Problem zu groß wurde, haben wir nachgeguckt in unseren Vorschriften und dann hatten wir so einen Stempel, da stand drauf, nicht zuständig. Und den haben wir außen auf die Mappe gemacht, alles Zeug rein und an die Nachbarabteilung. Und jetzt sollten die doch schauen, was sie damit machen. Das ist besser, so ein Beamtenbeter zu sein, nicht zuständig und sagen, Herr Jesus, dafür bist du zuständig. Um es in einer moderneren Sprache zu bringen, Fußballspieler sind ja ähnlich dran. Das heißt, solange ein Fußballspieler den Ball führt, wird er angegriffen. Wenn er ihn abgegeben hat, lässt man ihn laufen und greift den an, der den Ball hat. Das heißt, wenn Sie sozusagen Ihre Fragen Jesus abgeben und er dann der Spielführer in Ihrem Leben ist, dann werden Sie auch ein Stück weit Angriffe los und können etwas entspannter leben. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Ich lasse ein schönes Zitat. Dank ist ein Sorgenbrecher. Dank ist ein Sorgenbrecher. Das heißt, durch Danken entsteht Zufriedenheit und Vertrauen im Leben und das überwindet Sorgen. Ja, an der Stelle kann man immer nur sagen, ausprobieren und dort, wo wir etwas wirklich abgeben können, werden Sorgen ihren Druck verlieren. Man kann auch danken schon für die Zukunft. Danke, Herr Jesus, wie du das regeln wirst. Ich bin gespannt auf deinen Plan. Und dann ist hier die Rede, dass der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, eure Herzen und Gedanken bewahren wird in Christus Jesus. Der Friede Gottes ist etwas, was wir nicht schaffen können, sondern der Friede Gottes ist eine geschenkte Harmonie, die Gott den Herzen von Betern schenkt, in denen Jesus wohnt. Friede und Harmonie in der Bibel ist immer dasselbe. Wenn Sie hier vorne so eine Band haben oder die Orgel, die können nur zusammen spielen, weil sie zusammen gestimmt sind. Ja, die brauchten nur so ein Viertelton auseinanderzulegen, dann hätten sie alle gesagt, hoffentlich hört es gleich auf. sehr furchtbar, schrecklich, sowas Disharmonisches. Frieden und Harmonie ist bei Gott immer dasselbe. Jesus sagte, das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann fordert der Paulus die Christen auf, ihre Gedanken auf positive Ziele zu lenken. Eine positive Denkliste. Ich denke, Sie haben oft oder ich manchmal schwierige Denklisten. Der Paulus sagt hier, schau mal, ob du eine positive Denkliste entfalten kannst. Und dann kommen 8 Begriffe. Sie sollen allem nachdenken, was wahr ist. Also was zuverlässig ist, was keine Illusion ist. Letzte Nacht waren viele unterwegs. Sie wollten ab Mitternacht in den Besitz eines Buches kommen von Harry Potter, der neue Band, was man in einer, magischen Traumwelt erleben kann. Sicher sehr schön für Kinder, inzwischen lesen es auch viele Eltern. Gut, darüber kann man reden, was es bedeutet. Christen sollen dem nachdenken, was wahr ist. Und ich denke, in erster Linie ist dieses Wort Gottes wahr. Psalm 33, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Frage, sind Sie jemand, der heute noch Bibelverse lernt? Oder haben Sie den letzten in der Konfirmandenstunde gelernt, vor 30 Jahren oder 50 Jahren? Sich Gottes Wort einprägen, prägt sich im Leben aus. Sagte mal eine alte Dame, Bertha Isselmann, eingeprägtes Wort prägt sich aus. Nachdenken dem, was wahr ist, was ehrbar ist, also was würdig ist und zählt, was gerecht ist. Das heißt, was der Verantwortung nicht ausweicht, sondern auch die Pflicht im Alltag sieht und sie aufgreift, was rein ist. Ich denke an einen jungen Mann, der mit 15 Jahren zum Glauben kam, an Jesus. Er war so ein Wortschlurri in seiner Klasse. Und ein halbes Jahr danach sagte ihm einer, hör mal, Bernhard, ist dir schon mal aufgefallen, dass du keine dreckigen Witze mehr erzählst? Was ist los mit dir? Schon ein halbes Jahr erzählst du uns nichts mehr. Er sagte, oh, ist mir gar nicht aufgefallen, aber stimmt, vor einem halben Jahr habe ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden, das wird die Ursache sein. Er hat es gar nicht gemerkt, aber in sein Leben kam eine neue Reinheit hinein und das ist sicher gut. Wenn Sie Medien öffnen, begegnen Sie in unserer Gesellschaft fast immer Unreinheit. Und deshalb ist es manchmal gar nicht so einfach, auch gedanklich sich rein zu bewahren oder reinigen zu lassen von Gott. Allem, was liebenswert ist, sollten wir nachdenken. Deutsche sind spezialisiert, worauf? Klar, das Haar in der Suppe zu finden. Das war nett, vor Jahren waren wir mit Pfarrern mal in Amerika eingeladen, zu so einer Besuchsreise in Gemeinden und Amerikaner arbeiten ja immer durch positive Verstärkung, auch in der Erziehung und so. Und das klang immer alles so positiv. Und kaum waren unsere amerikanischen Gastgeber mal draußen, haben wir natürlich gleich Kritik an der Planung und der Durchführung von diesem und jenem gefunden. Aber was liebenswert ist, ist nicht immer das Kritische, sondern auch das, was gewinnend ist und wohllautend. Und ich denke, an der Stelle können wir alle viel üben und lernen. Ja, wir sollten dem nachdenken, was Tugend ist. Das war ein Zentralbegriff in Griechenland, die Tugend. In Deutschland ist es ein unmodernes Wort. Aber es gibt auch in unserer Gesellschaft sowas wie Anstand und Ritterlichkeit. Das wäre Tugend. Und dem könnten wir nachdenken, was das bedeutet in unserer Lebenssituation. Ja, und dann dem Lob, was zu loben ist. Ich denke, wir haben da alle ein Defizit, dass wir zu wenig gelobt wurden und sicher auch zu wenig andere loben. Und wir könnten beides üben, zu schauen, wo auch in unserem Leben Lob auftaucht und es für andere gut und wohltuend ist. Ich meine damit nicht das öffentliche Weihrauchspenden, dass ich meinem Parteifreund sage, wie gut er alles gemacht hat vor laufender Kamera oder den Check überreiche und da schon der Fotograf davor steht, der mir zeigt, wie toll ich bin und wo ich überall ankomme, sondern ein Lob, das den anderen aufbaut, aber eigentlich auch Gott lobt. Nicht damit es gesehen wird und dann wieder der Weihrauch auf mich zurückweht, dass der Freund mich lobt, sondern der andere sich wirklich freut und geehrt wird. Ja, und der Paulus sagt dann, bei all dem könnten die Leute, die Christen, von ihm lernen, wie er persönlich gelebt hat. Die Frage, was könnte man von ihrem Glauben lernen? Das ist eine sehr persönliche Frage. In der Art, wie sie ihren Glauben leben, was würden sie anderen empfehlen zu übernehmen? sei es, dass sie sie bewusst beobachten oder auch nicht. Und dann sagt er, was ihr überkommen habt, das heißt die festen Glaubensinhalte, die ihr gelernt habt. Ist gut, wenn ihr an denen festhaltet, also wenn ihr die Bibel auch ein bisschen strukturieren könnt. Nicht nur wisst, dass da 10 Gebote drinstehen, sondern auch vielleicht ein paar davon kennt und wisst vor allen Dingen, was Jesus euch bedeutet, nicht nur die Gebote. Und was ihr gehört und gesehen habt an mir, das übernehmt. Das heißt, ein Trainer kann eine Mannschaft nur so weit bringen, wie er selber ist. Oder meine Frau und ich haben früher ab und zu mal auf irgendwelchen Freizeiten Leuten versucht, Skilaufen beizubringen. Ich kann denen ja nur so viel beibringen, wie ich selber kann. Dann kann ich noch sagen, es gibt noch folgende andere Dinge. Ich kann es dir nicht so vormachen vielleicht, aber das ginge dann so. Ich kann eigentlich Leute nur so weit führen, wie ich selber bin. Und es gilt sicher auch für das persönliche Christsein. Weiterzuwirken im Leben von anderen, aber selber zu wachsen. Der Paulus sagt dann noch, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Paulus hat 5 Namen Gottes, die er gerne erwähnt. Er spricht von dem Gott des Friedens, dem Gott der Hoffnung, des Trostes, der Geduld und der Liebe. Wobei Gott des Friedens heißt immer, Gott ist der Urheber des Friedens. Also wenn er von dem Gott des Friedens spricht, heißt es, er wird in euer Leben Harmonie hineinbringen, in euer Herz, als Beter. Der Gott der Hoffnung, er wird euch ja nicht verzweifeln lassen. Der Gott des Trostes, er wird euch ermutigen und Kraft geben zum Standhalten. Der Gott der Geduld, er wird euch nicht nur zum passiven Hinnehmen ermutigen, sondern zu einem aktiven Tragen. Und der Gott der Liebe, er macht euch gewiss, dass er euch nie verlässt und euch nie von sich weist, sondern ganz im Gegenteil einlädt und auch innerlich beglückt. Meine Einstiegsfrage war die gewesen, ob Sie ein Entdecker sind und letztlich die Frage, was Sie im Leben entdecken und ob Sie Jesus immer mehr entdecken, was Sie in ihm haben. Frieden, Hoffnung, Trost, Geduld, Abgeben von Sorgen und beglücken, was Sie auch weitergeben können in Freundlichkeit, was Sie in ihm haben und sind. Dass sie ein Kind Gottes sind, sie ewiges Leben haben, dass ihre Namen im Himmel geschrieben sind, das immer mehr zu entdecken und darüber Gott zu loben. Danken ist ein Sorgenbrecher und ermutigt zu vertrauen und das wünsche ich Ihnen und mir, dass wir Beter werden. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass es möglich ist, Sorgen abzugeben. Danke, dass du dieser Friedefürst bist, der auch im persönlichen Leben Gottes Frieden entfaltet. Danke, dass deine Freundlichkeit aber auch weiterwirkt und dass du absolut vertrauenswürdig bist. Amen.